Martinha wird den jetzt noch einmal in Richtung Strafraum schlagen. Entweder jetzt oder nicht. Da ist er! Da ist er! Da ist das Tor für Nürnberg! Der FCN hält die Klasse!
Genau so hat sich am Samstagabend ein Stück Nürnberger Fußballgeschichte beim Fernsehsender The Zone angehört. Bei mir zu Hause hat es sich ein bisschen anders angehört, unartikulierter. Wie war es denn im Stadion, Wolfgang? Der erste FC Nürnberg schießt in der 96. Minute das 1:3 beim FC Ingolstadt und hält die Klasse.
Im Stadion hat man es eigentlich gar nicht so richtig geglaubt, wenn man ehrlich ist. Also kaum jemand hat noch irgendwas auf den Club gegeben nach dem 0:3. Und die Szene, wir haben versucht, sie dann zu rekonstruieren, aber die wenigsten haben es hinbekommen. Ich habe es dann im Fernsehen nochmal angesehen. So ein Tor schießt du normalerweise in 10 Jahren nicht. Also so viel Glück und Zufall, wie da zusammengekommen ist. Ja, und dann lag der Ball drin, aber das Pikante dran war ja tatsächlich dann noch der Videobeweis. Also das hat ja dann auch nochmal 2 Minuten gedauert, bis überhaupt klar war, ob der Treffer überhaupt zählt. Aber es war einfach der totale Irrsinn, ehrlich. Also die Leute um mich herum, die standen, die schüttelten den Kopf. Es war eine Atmosphäre, wie ich sie tatsächlich in einem Stadion noch nicht erlebt habe.
Und das, obwohl eigentlich keine Menschen da waren. Wie hat denn Dr. Thomas Gretlein reagiert, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, der in den letzten Wochen einigermaßen berühmt geworden ist für seine Stadion-Performance?
Er stand ohne Zigarre und ohne Bierflasche einfach da und hat geschaut. Ich habe dann versucht, mit ihm kurz zu reden. Er war völlig durch, also wie alle anderen, die waren komplett erledigt, weil die genau wussten, was an diesem Tor hing, ja, oder auch noch hängt. Also es ging da tatsächlich um die Existenz des Vereins, es ging um Arbeitsplätze, also das war wahrscheinlich wirklich mit das wichtigste Tor, das jemals geschossen wurde in der Vereinsgeschichte. Pokalfinale hin oder her, da ging es halt darum, was Schönes zu gewinnen, aber in diesem Fall ging es wirklich darum, den Verein irgendwie am Leben zu erhalten, ja, und dass das noch geklappt hat auf diese Art und Weise, ist natürlich der absolute Wahnsinn.
Wir wollen drüber reden, deshalb gibt es den Podcast heute schon am Sonntag statt wie gewohnt am Montag. Ihr hört KADEP, den Club-Podcast von nordbayern.de, und diese raue Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Wolfgang Lars. Ich heiße Fadi Kibladi, genau. Und außerdem sitzt neben Wolfgang Lars in den Redaktionsräumen der Nürnberger Nachrichten noch der Sportchef der Nürnberger Nachrichten. Hallo Hans Böller, wie ging es dir denn mit dem ersten FC Nürnberg am Samstagabend?
Es war absolut gespenstisch. Ich war relativ sicher, dass irgendetwas passieren würde, weil es immer so ist, wenn der Club solche Spiele bestreitet, dann passierte lange gar nichts. Man erkannte mit Mühe, dass das ein Fußballspiel sein sollte. Man sah unendlich viele Querpässe zwischen beiden Nürnberger Innenverteidigern, Ingolstädter, die dabei zusahen. Man glaubte irgendwie nicht richtig, dass es sich um dieses Relegationsspiel handelt. Sind ja komische Zeiten, alles immer nur virtuell, ein gewisses Misstrauen, ob das ein echtes Ereignis ist, was stattfindet. Ja, und als dann alles drunter und drüber ging, konnte man gewiss sein, dass es tatsächlich ein Relegationsspiel mit Nürnberger Beteiligung ist. Und ich gebe zu, dass es das erste Mal seit vielen, vielen Jahren war, dass ich an ein Nürnberger Tor, an das ich keine Sekunde mehr geglaubt habe, dass ich richtig gejubelt habe. Ich habe es zu Hause im Fernsehen gesehen und ich habe mich dann ertappt, dass ich im Wohnzimmer stehe und dem lieben Gott danke und dem Fußballgott und dem Marek Mintal und dem Michael Wiesinger und dem Wolfgang Lars und dem Schicksal und der Sonne und was einem so alles in Sinn kam. Ich war dann schnell wieder bei Sinnen, aber es war schon seltsam, verrückt und unglaublich. Also ich denke, einer der besonderen und verrücktesten Momente der Vereinsgeschichte, und das sagt natürlich auch viel über die Vereinsgeschichte aus, wenn das Ehrentor bei einem Drittligisten letztlich eines der schönsten und bedeutendsten Tore der Vereinsgeschichte ist. Da schließen sich viele Fragen an. Antworten sucht man nun schon seit über 50 Jahren. Man wird weiter suchen und die eine oder andere vielleicht mal ansatzweise finden. Aber für den Augenblick war es irgendwie wirklich überwältigend. Und naja, das ist aber auch das Schöne am Fußball, diese ganze Unvernunft und Verrücktheit. War so gesehen ein schöner Tag. Das erste Bier war dann, glaube ich, nach weniger als 3 Minuten ausgetrunken.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Wir versuchen das Ganze mal zu ordnen. Ich darf aber natürlich auch nochmal unseren Sponsor vorlesen. Kadepp wird präsentiert von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit Tushu könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts verlassen. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf tushu.de. Den Link findet ihr auf der Kadepp. Webseite von nordbayern.de. Und dann hat mir eine gewisse Dame, über die wir uns letzte Woche schon unterhalten haben, Wolfgang, noch einen kleinen Zusatz gestern Abend geschickt um 23.47 Uhr.
Eine ich kann mir vorstellen, um was es ging.
WhatsApp von Luana Valentini und in dieser WhatsApp steht: Zum Abschluss gratuliert Tushu.de dem Club zum Klassenerhalt und wünscht allen Clubfans und dem Kadepp-Team eine ruhige Sommerpause. Wir machen noch keine Sommerpause. Das ist noch nicht der letzte Podcast in dieser Saison. So viel kann ich schon sagen. Aber jetzt hören wir kurz Musik und dann ordnen wir diese Sensation mal irgendwie und unsere Gedanken. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Jetzt oder nicht, die 96. Minute, ein weiter Ball von Christian Mantegna, ein etwas komischer Kopfball von Fabian Schleusener und dann Patrick Erras mit einem Geniestreich oder Verzweiflungstat. Was war's denn, Hans und Wolfgang?
Naja, es war eindeutig beides, denn das Genie wächst ja oft aus der Verzweiflung. In dem Fall hat man einen schönen Beleg dafür gesehen. Es gibt ja keine Zufälle im Fußball und im Leben. Es muss irgendwie immer auch Fügung sein, ja. Und so kam ein kurioses Tor zustande. Und ja, wir haben es, glaube ich, jeder schon x-mal gesehen. Und je öfter ich es sehe, desto sicherer bin ich, dass Patrick Erras irgendwas gespürt hat in dem Moment. Und dass ja, der Ball da landen musste, wo er landete. Das Verrückte war ja, dass der Spieler, der für Ingolstadt alle 3 Tore vorbereitet hat, auch noch im entscheidenden Moment dann ausrutscht. Also in diesen paar Sekunden steckte die Geschichte dieses Spiels und letztlich ja auch die jüngere Vereinsgeschichte des ersten FC Nürnberg, immer zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und immer dann, wenn der Verein ganz und gar am Boden ist, passiert irgendetwas, was alles ändert. Umgekehrt ist es ja genauso. Also Wenn der Verein Erfolg hat, stürzt er ab. Also es ist tatsächlich so, dass man in ein paar Sekunden so viel in Nürnberg und den Club gesehen hat, wie man sich es kaum vorstellen konnte.
Es musste also so ausgehen. Du warst dir da dessen die ganze Zeit sicher.
Nein, ich war mir die ganze Zeit unsicher, aber das ist ja auch typisch erster FC Nürnberg. Also wenn man sich sicher wäre, dann würde ja irgendetwas nicht stimmen. Ein gewisser Wunderglaube und Wunder gibt es in beide Richtungen, blaue und rot-schwarze und in allen Schattierungen dazwischen. Jetzt eben wieder vielleicht eines der größten überhaupt. Aber ja, wie schon gesagt, man ist noch immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen allem, zwischen einer Saison, die grandios schlecht war, die ein großer Misserfolg war und dann mit so einem Moment endet. Also das muss man alles in Ruhe sortieren und das müssen ja nun vor allem diejenigen tun, die beim ersten FC Nürnberg irgendwie schlau aus Fußball werden müssen, was schwer genug ist, aber es geht ja weiter, es geht ja nächste Saison weiter unter schlechten Voraussetzungen, denn man hat nicht das getan, was man vorhatte, nämlich eine Mannschaft aufzubauen, mit der man perspektivisch aufsteigen kann. Man hat eine Mannschaft aufgebaut, mit der man mit Mühe und Not das Allerschlimmste verhindert hat. Also es wird jetzt Zeit, gute Gedanken, guten Willen, Einigkeit, Streitlust, Diskussionen brauchen, um eine neue Saison vorzubereiten. Und das wird ja nun morgen schon beginnen oder heute schon begonnen haben. Und dann idealerweise ein bisschen frei von den Emotionen, die jetzt jeder, der Fußball irgendwie mag, natürlich noch spürt.
Also wir sortieren natürlich auch, weil das eine unserer liebsten Übungen hier in diesem Podcast ist, aber wir bleiben noch mal ganz kurz beim Samstag. Wolfgang, du warst im Stadion gesessen und hättest oder hast schreiben müssen den Spielbericht für nordbayern.de. In diesem Fall wahrscheinlich ein großes Vergnügen. Idealerweise schickt man so einen Spielbericht kurz vor Spielende in die Redaktion.
Schicken.
Es stand 3:0 für Ingolstadt und ich gehe davon aus, dass dein Text in der 95. Minute fertig war und vom Abstieg des ersten FC Nürnberg handelte, oder?
Das ist absolut richtig. Also ich bin mir nicht sicher, ob der sogar schon online war. Also,
also es gibt eine virtuelle Welt, in der der Club abgestiegen ist.
Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe nicht, ich glaube nicht, aber der Text war tatsächlich fertig und war auch abgeschlossen und stand den Kollegen zur Verfügung. Was wir dann natürlich schnell nochmal überarbeiten mussten.
Ging das überhaupt in diesem Chaos?
Ja, der Abstieg war dann halt auf einmal nur noch ein großer Konjunktiv und alles super. Was natürlich nicht stimmt, ist es nicht alles super, aber ließ sich dann doch relativ leicht drehen in Richtung Verlassen halt.
Okay.
Aber es ist natürlich immer ein Riesenspaß, in der letzten Minute der Nachspielzeit noch einen entscheidenden Treffer einbauen zu müssen und den ganzen Tag umbauen zu müssen.
Ich war sehr froh, dass ich biertrinkend auch daheim vorm Fernseher sitzen konnte und nicht an deiner Stelle in diesem Stadion. Wollen wir ein bisschen über das Spiel auch sprechen oder wollen wir das komplett ignorieren und ein bisschen Spiel oder?
Also ich finde einfach die wirklich die allerschönste Geschichte dieses Spiels ist die von Fabian Schleuser, ne, der sich tatsächlich im März letzten Jahres praktisch an derselben Stelle im Ingolstädter Strafraum das Schienbein gebrochen hat. Also bei einer ähnlichen Aktion, er ging auch nach dem Ball, der Torwart kam raus und hat ihm das linke Schienbein durchgetreten. Ohne Absicht, muss man fairerweise dazu sagen. Und dieser Schleusener macht jetzt genau in diesem Strafraum fast an der gleichen Stelle das wichtigste Tor seit vielen, vielen Jahren für den Club und auch noch sein erstes Saisontor. Also es kommt irgendwie alles zusammen gerade. Also, und ist natürlich auch noch einer, den ich weiß, das ist ein sehr heikles Thema, den auch Robert Palikutscher verpflichtet hat vor der Saison. Ich kann mich noch gut an die Vorstellung in Maria Alm erinnern. Er meinte, Fabian ist einer, wenn er fit ist, der hat überall seine Tore gemacht und der wird auch hier seine Tore machen. Er hat zumindest jetzt zum bestmöglichen Zeitpunkt und zum letztmöglichen Zeitpunkt damit angefangen.
Das kommt ja übrigens ja auch noch dazu, dass am Dienstag im Hinspiel macht ein Nürnberger namens Nürnberger seine ersten beiden Tore für den Club, vorher keines. Und beim Rückspiel macht Fabian Schleusener vorher kein Tor, sein erstes Tor für den Club. Also zwei Spieler, die bisher nie ein Tor geschossen haben, machen diese Tore. Und wir müssen mal kurz oder denken mal kurz 13 Jahre zurück an das Pokalfinale. Da machte Jan Christiansen das 3:2. Wie viele Tore hatte Jan Christiansen vor diesem Moment für den ersten
FC? Lass mich raten.
Ja, rate.
Wahrscheinlich nicht 7, sondern 7,
auch nicht 6, auch nicht 5. Nein, es war 0. Es war auch Christiansen hatte seine Torpremiere im entscheidenden Moment, wie jetzt eben Nürnberger und Schleusener. Also irgendwie bei allem Unglück, was der Verein erlebt, so eine kleine Glücksader läuft auch durch Nürnberg und vielleicht bis Ingolstadt.
Das heißt also, ab jetzt für kommende Generationen in wichtigen Spielen des ersten FC Nürnberg möglichst immer Spieler aufstellen, die wirklich noch nie irgendwas getroffen haben.
Naja, oder die Jan oder Fabian mit Vornamen heißen, das würde ja schon...
Okay, also vielleicht schreibt das jemand in die Chroniken, dass dann... kommende Generationen drüber Bescheid wissen. Fabian Schleusener war danach beim Fernsehen und es sollte ein Interview geben und ist daran einigermaßen gescheitert, ob seine Emotionen. Der Moderator bat ihn, drei Sätze wenigstens zum Spiel zu sagen und es kamen erstmal keine, keine drei Sätze. Wie, hast du noch irgendwas von der Mannschaft mitbekommen, Wolfgang, nach diesem Spiel? Also man sah diese große Jubeltraube nach dem Tor und später weinende Männer, Christian Matenja, Michael Wiesinger. Erzähl, schilder ein bisschen noch deine Eindrücke aus der, wie heißt das Stadion in Ingolstadt? Ist das die Audi Arena oder?
Der Audi Sportpark.
Audi Sportpark, okay. Ja, ja. Macht es auch nicht besser.
Aber die Mannschaft musste ja dann noch relativ lange verharren hinter einem Metallzaun vorm Bus, weil wohl die Dopingprobe ein bisschen länger gedauert hat. Und da standen sie dann alle rum und haben Captain Morgan mit Cola und Bier, Paderborner Pilz und was weiß ich, alles in sich reingekippt.
Paderborner Pilz? Was?
Christian Matenja hatte einen Paderborner in der Hand. Also da müsste ich mich schon sehr täuschen, wenn ich das nicht richtig erkannt habe.
Okay, das führen wir jetzt besser nicht weiter aus. Weil
der schaute nur, also Matenja war wirklich einer, der emotional komplett durch war. Also der stand dann auch am Zaun, hat durch den Zaun durchgeblickt auf den Abendhimmel und war komplett in seinen Gedanken versunken. Also ich hab ihn schon oft erlebt, aber so extrem weggetreten wie gestern und so emotional berührt habe ich ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Und es war dann auch Schleusener irgendwann da, hatte auch eine Dose in der Hand. Alle standen um ihn rum, ein paar haben Schleuse gerufen und er hat dann irgendwie erzählt, ich habe mit einem Ohr mitbekommen, dass er komplett im Tunnel war nach diesem Tor.
Das hat er tatsächlich im Fernsehinterview auch gesagt. Also er hat nicht mitbekommen, dass der Videoassistent das Tor überprüft und ja, das.
Genau, und der Moment, wo er den Ball berührt bis zum Tor, kam ihm vor wie 5 Minuten, hat er erzählt. Also das war für ihn eine unendlich lange Sequenz dieses Spiels. Also der war einfach auch nicht mehr voll da. Die waren alle komplett weggetreten. Und war ja dann schon ein riesen Gefühlsausbruch, auch bei ihm, bei allen anderen. Und ja, man hat gesehen, was tatsächlich an diesem Tor auch hing. Und wer Wiesinger dann auch noch gesehen hat, auch beim Fernsehen, wie er da mit den Tränen gekämpft hat, als er erzählt hat, dass es ihm ja vor allem auch um die Leute geht, die beim Club arbeiten, um die kleinen Leute, um die vielen Arbeitsplätze, ja, dann hat, glaube ich, auch jeder, der mit dem Club nichts am Hut hat, eine Gänsehaut bekommen. Also das war schon wirklich krass, was da gestern ablief.
Es war krass war auch, wie krass langweilig das Ganze begonnen hat. Also die erste Halbzeit hat mich einigermaßen überrascht, sagen wir es mal so, zurückgelassen. Es war ein furchtbar langweiliges Fußballspiel, in dem, wie Hans es schon gesagt hat, sich Esker Sörensen und Lukas Mühl den Ball hin und her gespielt haben und kein Ingolstädter auch nur Anstalten gemacht hat, irgendwas zu tun, um in Ballbesitz zu gelangen. War das Taktik oder was war da eigentlich los mit dem FC Ingolstadt, der ja immerhin 2 Tore Rückstand hätte aufholen sollen?
Ja, erklärtes Ziel war tatsächlich, sie wollten erste Halbzeit ohne Gegentor bleiben. Sie wollten mit einem 0-0 in die Pause, möglicherweise mit einem glücklichen 1-0, aber sie hatten ja letztlich vor dem Tor nur diesen Freistoß von Krause, der relativ knapp vorbeiging. Ansonsten wollten sie tatsächlich dieses Null, diese Null mit in die Kabine nehmen, um dann wirklich mit einem Tor, egal wann, den Club zu beeindrucken, in die Köpfe reinzukommen. Ja? Und die Taktik wäre tatsächlich um Haaresbreite aufgegangen. Also man hat eine unfassbar kampfstarke, laufstarke Mannschaft dann gesehen nach dem 1-0, die zu allem entschlossen war mit Kutschke als emotionalen Anführer, der natürlich auch ein paar Grenzen überschritten hat, das muss man ehrlich sagen. Also da ging es ja gestern wirklich extrem zur Sache, auch verbal, auch auf dem Platz. Also man hat ja auch dank der Geisterspiele, also nicht, dass ich es toll finde, aber man hat ja dann schon die Möglichkeit, auch die Gespräche vom Platz gut wahrzunehmen und mitzubekommen. Und da sind ein paar Sätze gefallen, die waren wirklich unter der Gürtellinie, also muss man wirklich sagen, unterstes Niveau. Aber sie waren dann da, nach dem 1-0 hat man genau gemerkt, die glauben an sich, sie sind heiß, sie haben den Club beeindruckt, die waren in den Köpfen drin, der Club wirkte zaghaft, der Club wirkte unentschlossen, wie so oft, wenn ein Rückschlag passiert. Oder passierte in den letzten Wochen, dann ist die ganze Mannschaft irgendwie in sich zusammengefallen. Und das ist ja dieser rote Faden, der sich wirklich auch durch die Saison gezogen hat.
Ich glaube, es waren 3 Gegentore in 14 Minuten. Immer das.
Ja, zwischen 11 bis 14 Minuten.
Ja, ja.
Genau, haben wir jetzt noch nicht nachgerechnet.
Und immer das gleiche Muster irgendwie. Also
ja, Flanke. Dreimal Flanke, also einmal aus der Mitte letztlich, ein Lupfer in den Strafraum, ein Heber in den Strafraum beim 2-0 Und 1-0, 3-0 waren jeweils Flanken von der linken Seite von Gauss. Und so, wer sich zurückerinnert hat, hat der Club in letzter Zeit einige Gegentore bekommen. Also in Kiel die Flanke von der linken Seite gegen Stuttgart. Ich glaube, zwei Ecken waren dabei und noch eine Flanke. Und ja, das ist die ganz große Schwachstelle auch dieser Mannschaft, dass sie einfach hohe Bälle ganz miserabel verteidigt und extrem anfällig ist, weil wahrscheinlich einfach die Zuordnung nicht stimmt. Groß sind sie ja, aber sie wissen da nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen. Da konnten auch Wiesingmann-Mental wohl offensichtlich nicht viel dran ändern.
In der obwohl sie es wollten, wenn ich mich recht entsinne, hat Wiesinger unter anderem das mal angedeutet in einer Pressekonferenz, dass richtig, man jetzt bei Freistößen des Gegners sozusagen feste Zuordnungen haben will. Aber das hat dann auch nicht viel gebracht. War das so, ein typisches Spiel des ersten FC Nürnberg in dieser Saison? Es gibt ein Gegentor und dann bricht alles in sich zusammen. Ist das dann eine reine Sache der Psyche?
Das glaube ich schon. Also es war gestern dieses erste Gegentor, es ist natürlich auch ein bisschen Glück und ein bisschen Unglück und ein bisschen Zufall. Also Christian Matenia wehrt den Ball nach vorne ab, landet bei Mühl und dann steht Kutschke im Strafraum und denkt sich, ja, meine Position ist eigentlich ganz gut, nur ist kein Ball da, er muss ja erstmal suchen. Also, ach doch, ist ja doch ein Ball da, dann machst du mal rein. Und also so ein, wenn dann ein so kurioses und ja, selbstverschuldetes Tor fällt, dann beginnen die Köpfe zu arbeiten. Ich glaube, dass das allermeiste die Psyche ist. Das hat Michael Wiesinger ja wiederholt angesprochen. Wenn du egal wo im Leben dauernd schlechte Erfahrungen machst, dann wartest du drauf, dass sich die wiederholen. Das geht auf Selbstvertrauen und das ist im Fußball natürlich ganz genauso. Es waren jetzt viele Wochen mit schlechten Erfahrungen, auch unter der besonderen Situation, Pandemie, das hat man fast schon wieder vergessen, dass der Fußball ja auch so eine Art Vorbild sein sollte für die Gesellschaft, also dass man sich entsprechend zu verhalten hat und so weiter. Es ist schon dann viel, viel was auf diese jungen Kerle einströmt und mir war in dem Moment klar, jetzt wird es ganz, ganz, ganz schwierig und dann passiert das, was ja nach dem souverän gestalteten Hinspiel und der, wie du auch sagtest, langweiligen und nicht von Fußball geprägten ersten Halbzeit in Ingolstadt, aber es war ja auch nie gefährlich, dann rattern die Köpfe und dann waren sie dem einfach nicht mehr gewachsen. Also das war kein taktisches, kein strategisches Problem, das war allein eine psychologische Sache und ja, komischerweise oder erstaunlicherweise hat Ingolstadt nach dem dritten Tor nicht mehr nachgesetzt, hat da kurz mal Luft gelassen und das muss man der Nürnberger Mannschaft auch zugute halten. Sie haben es dann versucht, sie hatten ja am Ende hin einige Chancen und sie sind nochmal ins Spiel gekommen, dass es das glückliche Ende würde, hätte keiner gedacht, aber sie sind nicht vollkommen untergegangen in der Phase. Das klingt jetzt irre und lächerlich, dass das ein kleiner Erfolg war, aber letztlich war es auch so und das war neben viel, viel, viel Glück ein bisschen mitentscheiden, dass es dann gut ausging.
Trotzdem will man sich nicht vorstellen, was für eine Gesellschaft das wäre, die sich den ersten FC Nürnberg zum Vorbild nehmen würde. Das.
Ach, na ja, es gibt...
Doch, meinst du?
Ich glaube, dass das so es ist nicht jeder von uns öfter im Leben mal ein bisschen der erste FC Nürnberg im Auf, im Ab, im Schusslichsein, im Tapfersein, im Leiden, im Dulden, im Freuen. Also so weit weg ist es, glaube ich, gar nicht unbedingt von mir nicht. Ich habe in meinem Leben mehr Fehler gemacht als die Clubmannschaft gestern, das kann ich sagen, ja. Nur werden die meistens nicht so hart bestraft, glücklicherweise.
Wie geht es jetzt weiter? Wir müssen, glaube ich, nicht nochmal sagen, dass das, doch wahrscheinlich müssen wir es nochmal sagen, eine komplett misslungene Saison war mit einem wunderbaren Ende. Michael Wiesinger ist seit heute wieder Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, wenn das so in Erfüllung gegangen ist, wie er sich's gewünscht hat. Ja, und sonst, Wolfgang, sag mal an, der Kollege Klose und ich haben hier ja so eine kleine Rubrik installiert in diesem Podcast vor ein paar Wochen und die unter dem Arbeitstitel Palli Kutscher muss gehen. Wie schaut's aus? Sollen wir diese Rubrik jetzt wieder abschaffen und alles bleibt so, wie es ist beim Club, weil gut ausgegangen und schlechtes Jahr kann immer mal passieren?
Bali-Bashing, meinst du?
Mhm.
Ja, ist natürlich nicht alles gut, weil jetzt das letzte Spiel noch einigermaßen gut ausging. Also ich habe auch mit Palle Kutscher noch reden können gestern nach dem Spiel auf dem Vorplatz des Audi Sportparks. Audi Divers als Sponsor.
Für Kadepp oder für den ersten FC Nürnberg?
Ja, beides möglich.
Da müssten wir mal mit Tuchu sprechen, wie lange.
Er meinte, ja, auch zu den Spekulationen um seine Person, ja, gehört zum Fußball, sagt er, und es wird in den nächsten Tagen eine Entscheidung geben. Also Gretlein kündigte auch eine Analyse an, eine schnellstmögliche Analyse, weil natürlich an der Personalie Sportvorstand unheimlich viel hängt. Nur der Sportvorstand stellt letztlich den Trainer ein und ja, wenn du keinen Sportvorstand hast, dann kannst du auch erstmal keinen Trainer einstellen. Und die Frage ist natürlich, will sich der Club dieses Fass jetzt aufmachen und will jetzt erstmal auf Sportvorstandssuche gehen, so wie damals 3-4 Wochen möglicherweise. Das können sie sich natürlich nicht erlauben. Also entweder sie haben jetzt einen Plan B in der Schublade, oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann tatsächlich mit Palle Kutscher weitergeht und möglicherweise mit einem noch davor installierten Sportdirektor oder sonst wem. Ist auch eine finanzielle Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Also laut Satzung hat Palle Kutscher noch 2 Jahre Vertrag, verdient jetzt da wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Also nicht so viel wie Salihamidžić.
Wie wir? Achso, okay.
Ach so, oder wie ja. Du. Aber es ist natürlich für einen Verein, der jetzt komplett ohne Zuschauereinnahmen erstmal auskommen muss, der auch im TV-Ranking zurückgefallen ist, da, glaube ich, 2 Millionen weniger bekommt jetzt künftig durch den schlechten Abschluss in der seit gestern vergangenen Saison, ist es natürlich schwierig zu stemmen, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist wieder ein Betrag, den sie eigentlich nicht haben, den sie wahrscheinlich lieber in die Mannschaft investieren würden. Und die Entscheidung, die der Aufsichtsrat da jetzt treffen muss, die ist nicht ohne.
Das heißt, Palle Kutscher hat das Geld, das jetzt fehlen würde, ihn zu entlassen, investiert in eine nicht ganz so geile Fußballmannschaft. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja. Du weißt, er hat seine Entlassung vorgebeugt.
Sehr clever. Ja, aber was sagst du denn? Also wir sind ja hier meinungsfreudig. Wie würdest du denn, und Hans kommt dann auch noch dran, aber es kann auch gerne Hans, also was sagt ihr denn? Wie wäre denn euer Plan für die nähere Zukunft des 1. FC Nürnberg? Gedanken habt ihr euch gemacht und hat sich hoffentlich auch der Aufsichtsrat schon vor diesem Spiel in Ingolstadt so gemacht, dass jetzt im Plan stehen müsste eigentlich, oder? Also, was ist eure Zukunftsidee?
Also, es wurde ja auch schon, ich glaube, nach dem Bochum-Spiel gesagt, dass es ein Weiter-so nicht geben wird. Die Frage ist natürlich, inwieweit dieses Weiter-so jetzt die wichtigsten Personalien betrifft. Ja? Also, ob es wirklich nur die Zusammenstellung der Mannschaft betrifft oder tatsächlich auch die Position des Sportvorstands. Klar ist, der Club wird einen neuen Trainer kriegen. Also Wiesinger macht nicht weiter. Das hat er gestern auch nochmal klipp und klar im Fernsehen erklärt. Er will zurück ins NLZ. Er hat die Schnauze voll von diesem Stress. Kann man auch gut verstehen. Und jetzt diesen Sportvorstand zu finden, der wirklich den idealen Trainer auch einstellt, ist die große Kunst des Aufsichtsrates, der natürlich auch extrem in die Kritik geraten ist in den letzten Wochen. Allerdings ja nur durch die Mitgliederversammlung neu besetzt werden könnte. Das ist ja auch Fakt. Also man kann jetzt natürlich personelle Konsequenzen fordern, aber die wird es im Aufsichtsrat nicht geben, außer es tritt einer zurück. Das kann nur die Mitgliederversammlung beim nächsten Mal, aber dann ja auch nur die nicht mehr zur Wahl stehen oder abgewählt werden könnten. Also da gibt es, glaube ich, wenig Möglichkeiten zur Veränderung. Die einzige Veränderung muss jetzt tatsächlich der Aufsichtsrat vornehmen, indem er die personale Sportvorstand neu bewertet und möglicherweise einen anderen holt. Ich bin tatsächlich noch zu einer finalen
Meinung. Man merkt es, er windet sich und windet sich.
Es ist eine Kostenfrage, habe ich schon erwähnt, aber es ist natürlich auch eine Zeitfrage. Also der Club ist jetzt auch durch die Relegation im Hintertreffen im Vergleich zur Konkurrenz. Sie haben weniger Zeit, jetzt auch die Mannschaft möglicherweise zu verstärken oder zu verändern. Da sind andere schon ein paar Schritte weiter. Jetzt nochmal 2 Wochen warten zu müssen, bis ein neuer Sportvorstand da ist, kann sich der Club eigentlich überhaupt nicht erlauben. Also eine bizarre Situation, aber es ist tatsächlich so, dass diese 2 Faktoren schon eine große Rolle spielen könnten in den nächsten Tagen.
Aber jetzt führen ja wir schon die Diskussion seit einer gefühlten Ewigkeit. Also Hans, müsste dann nicht schon der sogenannte neue Sportvorstand in den Startlöchern stehen, wie wir gerne schreiben und sagen? Und was hältst du von Ablösung, Sportvorstand oder nicht?
Ja, das wäre genau die Frage, ob man sich in den letzten Wochen mit dieser Personalie dergestalt befasst hat, dass es eine Alternative geben könnte zu Robert Palikutscher. Gehört hat man nichts davon. Wiederhole, was Wolfgang auch schon sagte, man braucht jetzt dringend einen Trainer. Das hat nicht ewig Zeit. Es gibt dieses schöne Planspiel, ob man es einem so wunderbaren Menschen wie Marek Mintal wünschen sollte, in der Situation Cheftrainer zu werden. Das würde eine andere Frage sein, die noch weiterführt. Aber es muss ja ein Trainer bestellt werden. Und das kann definitiv ja nur der Sportvorstand tun. Also der Aufsichtsrat ist dazu gar nicht befugt. Kann man in der Satzung nachlesen, wo die Kompetenzen des Aufsichtsrats liegen, eben nicht im sportlichen Bereich, das wird immer ein bisschen vergessen. Also braucht man einen Sportvorstand, der entweder Marek Mintal zum Trainer macht oder einen anderen. Und wie Wolfgang schon sagte, das muss idealerweise oder sollte im Laufe der Woche passieren, sodass es momentan zu Robert Palikutscher eigentlich keine Alternative gibt. Also natürlich könnte man sich von Robert Palikutscher trennen, wenn man dann zur Bewertung kommt, dass das besser wäre. Und dann einen Sportvorstand ernennen, ist ja in Nachfolge von Andreas Bornemann auch so geschehen, ein Interimssportvorstand. Aber ob so ein Konstrukt, was ja dann im Grunde die Basis für eine neue Saison sein soll, so glücklich wäre, das würde ich auch mal ein bisschen bezweifeln. Also wir haben deine Frage nicht wirklich klug.
Welche Frage war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich...
In der Schwebe, das muss man schon sehen. Du hast ja auch die Kritik am Gremium Aufsichtsrat angesprochen. Die Männer müssen jetzt alle erstmal im Amt bleiben. Jemand muss den Club jetzt führen in den nächsten Tagen und Wochen. Dann wird man, wenn man denn im Oktober eine Mitgliederversammlung durchführen darf, das weiß man ja gar nicht, ob das pandemiebedingt möglich ist, wird man da sicherlich Veränderungen sehen, das glaube ich schon, weil das ja auch an vielen Funktionsträgern gezehrt hat, eine solche Saison und ein solcher Misserfolg. Aber jetzt irgendwelche panikartigen Sofortreaktionen, also die würden ein paar Emotionen bedienen, aber letztlich in der Sache ja nicht weiterhelfen.
Okay, also bleibt...
Und du, wie siehst du es?
Ach so, ja, Fadi, du hast...
Das habe ich jetzt schon ungefähr eine Milliarde Mal hier gesagt, deshalb wiederhole ich es nicht nochmal. Ich finde, nach so einer Saison kann es eigentlich mit demjenigen, der die Mannschaft zusammengestellt hat, nicht weitergehen, weil es so dermaßen in die Hose gegangen ist. Dass man, ich weiß nicht, ob man dann das Risiko eingehen sollte, das nochmal zu probieren.
Ja. Das Problem ist ja tatsächlich auch, dass die Spieler ja größtenteils alle noch einen Vertrag hier haben. Ja, also du kannst jetzt ja versuchen zu verändern, aber der Transfermarkt wird heuer ein anderer sein. Also die Spieler, die hier Vertrag haben, die werden sehr froh sein, einen zu haben, weil sie nicht auf Vereinssuche gehen müssen. Gibt ein paar Wackelkandidaten natürlich auch. Ein Hanno Behrens wird schauen, wie es hier weitergeht. Ja, hat noch ein Jahr Vertrag. Ist hier natürlich der Leader, aber wurde jetzt auch, wem es aufgefallen ist, in letzter Zeit relativ häufig auch vorzeitig ausgewechselt in wichtigen Spielen. Ich glaube, es wird falls es ein neuer Sportvorstand werden wird, eine schwierige Aufgabe, diese Mannschaft wirklich auf zentralen Positionen so zu verändern, dass es nächstes Jahr möglicherweise eine etwas ruhigere Saison werden könnte. Also ich sehe jetzt nicht die ganz große Perspektive, wenn ich ehrlich bin. Das Geld ist nicht da. Die Spieler haben Vertrag, die meisten Spieler haben Vertrag hier noch, also bis auf die Live-Spieler eben. Und ich glaube, Kerk ist gegangen. Ishak Erra sind noch offene Personalien, da habe ich gestern mit Greta noch drüber gesprochen. Der sagt, es sei noch überhaupt nicht entschieden, ob die beide gehen. Also zumindest mit einem stünden sie noch in Verhandlungen und sehe wohl nicht schlecht aus. Also ich tippe da eher auf Erras, dass Erras hier bleiben möchte. Jetzt auch aufgrund seiner Hochzeit und aufgrund des Kindes, das jetzt zur Welt gekommen ist, kürzlich. Also
vor einem Jahr.
Ja, du bist da mehr näher dran. Du bist ja da eher so in den Spielerfrauenkreisen unterwegs.
Ja, auf Instagram. ja,
wie war die Frage?
Ich habe keine Ahnung, aber... Also, dass mit Erras zum Beispiel nicht bislang der Vertrag nicht verlängert worden ist, ist ja auch seltsam.
Ja, aber da gehören ja auch immer zwei dazu, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und es gab Angebote für Ergas, er hätte wohl schon woanders unterschreiben können. Wenn er jetzt hier ein Angebot hat, das ihm nicht zusagt, ja gut, ist die Frage, wie das Angebot aussieht, ob es einfach zu niedrig dotiert ist für ihn, ob er woanders mehr verdienen könnte und deswegen noch nicht unterschrieben hat. Möglicherweise hält ihn was anderes hier noch. Also ja, also das immer einseitig nur dem Sportvorstand anzulasten, finde ich dann auch ein bisschen einfach gedacht. Ganz ehrlich, ich will jetzt ihn nicht verteidigen, auf gar keinen Fall, aber
kriegst du aber ganz gut hin.
Wieso hast du noch nicht mit Ergas verlängert? Ja, gut, wenn der Spieler nicht will, dann kannst du ihn ja nicht zwingen, hier zu unterschreiben. Also, und er hat jetzt ja, muss man auch ehrlich sagen, nicht die große Rolle gespielt über viele Monate in dieser Saison. Wobei, es war gestern das erste Spiel, das mit Ergas verloren ging in der Anfangsformation. Ich habe es nachgeschaut, er hat bislang kein Spiel verloren, als er von Anfang an spielen durfte.
Das gab es in seiner Premiersaison auch schon mal, oder? Da gab es auch irgendwie so...
Ja, 16 in Folge nicht verloren. Ja. Genau, bis er sich dann verletzt hat.
Ja, also Ergas sollte bleiben.
Ja, ich fand schon, er hat die letzten Wochen hinten da schon einen guten Job gemacht. Also so als zweiter Mann auf der Sechs und auch extrem kopfballstark halt hinten. Er hat schon sehr viele Bälle auch abgeräumt und er ist halt einer, der sich von Stress überhaupt nicht beeindrucken lässt. Der halt einfach seinen Stiefel runterspielt, cool bleibt. Hat man ja gesehen an diesem Traumpass in der 96. Minute gestern. Ja, das sieht er praktisch mit dem Hinterkopf, dass der Schleusener da frei steht.
Ja. Hans Beller, du bist ja berühmt geworden als in der Redaktion und in der Welt als großer Marek Mintal-Fan. Wünschst du dir Marek Mintal als Cheftrainer des ersten FC Nürnberg?
Eines Tages schon. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ob das jetzt die richtige Situation wäre, weiß ich nicht. Er könnte es. Er ist sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Er liebt diesen Verein bis weit über die Grenze zur Selbstlosigkeit hinaus. Er wäre ein Trainer, der das vermitteln kann, was Michael Wiesinger jetzt auch angesprochen hat, wiederholt, dieses Herz für den Club, die Leidenschaft. Aber es ist, wie wir ja alle drei wiederholt festgestellt haben, eine extrem schwierige Situation im Augenblick. Also mir tut jeder Clubtrainer an sich schon mal leid, aber in der Situation ich würde es nicht für die ideale Situation halten, Clubtrainer zu werden. Aber wenn Marek zu einem anderen Ergebnis für sich kommt, dann weiß er das sicherlich besser als ich. Und ja, wie gesagt, Wünsche habe ich da jetzt weniger. Wenn es so käme, würde ich Marek aus vollem Herzen alles Gute wünschen. Das versteht sich.
Gibt ja auch noch einen schönen Nebenaspekt. Also würde Mintal berufen werden zum Cheftrainer, wäre das ja gleichbedeutend schon mal mit dem Ende des aktuellen oder nächsten Sportvorstandes, der ihn dann entlassen muss. Also das würde ihm ja auch niemand mehr verzeihen. Also wie man es drehen und wenden möchte, es ist einfach kompliziert. Der ganze Club ist kompliziert.
So ist es. Bleibt er kompliziert? Wir wollen langsam zu einem Ende finden, aber was erwartet ihr euch von der kommenden Saison? Die beginnt, glaube ich, am 18. September.
Da bist du, glaube ich, im Urlaub, gell?
Da komme ich zurück aus dem Urlaub, falls ich in den Urlaub kann. Ja.
Was erwarten wir von der Saison? Klingt abgedroschen, aber natürlich kann so ein Erlebnis wie gestern Abend einer Mannschaft auch wenn es wirklich nach einer katastrophalen Saison passiert ist, auch nochmal einen Schub geben. Ja, also wer die dann gestern da auch noch hat rumtanzen sehen und sich freuen sehen, die waren alle mit dem Herzen dabei. Das kann man ihnen tatsächlich nicht absprechen. Also die Erleichterung, die da auf dem Platz zu spüren war, die war unglaublich. Und selbst ein Michael Frey, ausgeliehen nur, der ging ab am Zaun. Also hat mit den Fans, da waren ja auch ein paar Fans da, hat mit den Fans dann gesungen und geschrien und ja, kann natürlich sein, dass es einer Mannschaft auch nochmal den Schub geben kann, dass eine Mannschaft dadurch auch wächst, zusammenwächst. Aber ich befürchte tatsächlich wieder eine Saison, die ähnlich verlaufen könnte wie diese. Also auch wenn ich dafür gesteinigt werde. Aber die Probleme, die sind nicht so einfach zu beheben, die diese Mannschaft hat. Also dafür bräuchtest du auf zentralen Positionen Veränderungen und die sind nicht so einfach herbeizuführen. Also aufgrund der vertraglichen Situation und aufgrund der finanziellen Situation des Vereins.
Hans?
Ja, Mai, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen als in dieser Saison, nur dass diese Weisheit schlimmer kann es nicht kommen, gerade beim ersten FC Nürnberg nicht sehr weit führt. Das wissen wir ja, weil immer wenn man an dem Punkt war, dann kam es doch nochmal schlimmer. Das soll aber jetzt überhaupt keine Prognose für das nächste Jahr sein. Ich schließe mich dem Wolfgang an, also es wäre sehr vernünftig, jetzt mal nicht sich ganz große Ziele vorzunehmen, sondern einfach mal zu arbeiten. Also das hat ja der nun weiß Gott sehr erfolgreiche Trainer Hans Meyer über die jetzige Situation gerade auch erst wieder gesagt, dass man als Club nach diesem ewigen Auf und Ab und Altmeister und Rekordabsteiger und Ambitionen mal gut daran täte, einfach in der Realität ganz normal zu arbeiten. Man wird nie ein Freiburg, Mainz, Paderborn werden, wo man auf- und absteigen kann ohne Folgen. Hier löst das immer Turbulenzen und Emotionen aus. Das ist einerseits schön, weil es für die Liebe zu dem Verein spricht, aber andererseits halt auch kompliziert. Und deswegen glaube ich, dass man in ein Jahr mal gehen sollte, wo man sagt, man macht das Beste draus und man kündigt mal nicht irgendwas an, was man erreichen will, sondern man konzentriert sich auf die Alltagsarbeit. Und das sehe ich genauso wie der Wolfgang. Die wird schwer genug, auch in der nächsten Saison.
Okay. Haben wir noch was vergessen, Wolfgang, Hans? Liegt euch noch was auf der Seele oder wollen wir auch Alltagsarbeit machen und versuchen, die Sportseiten der Nürnberger Nachrichten zu füllen und hoffen, dass irgendwas Okayes dabei rauskommt und nicht
und
am Ende...
Und wenn es
in letzter Minute ist, um 20.30 Uhr ist Antrag bis dahin.
20.37 Uhr dann Nachspielzeit. Und,
ja.
Ich glaube, was man gestern wieder eindeutig gesehen hat oder was wirklich schon bemerkenswert ist, welche Größe dieser Verein nach wie vor hat im Umfeld. Ja, also ich glaube, wenn man diesen Schrei bündeln würde, der in der 96. Minute durch Nordbayern geheilt ist, der würde wahrscheinlich bis zum Mond gehen, also wenn man den aneinander reihen würde. Es war Wahnsinn. Also mit wem ich auch gesprochen habe danach oder in den Stunden danach, die waren alle komplett erledigt, komplett fertig nach so einem Spiel, wo es tatsächlich um einen Platz in der zweiten Liga ging. Also das ist schon das Außergewöhnliche an diesem Verein, dass er wirklich diese Leute so mitnehmen kann, auch wenn es ganz, ganz schlecht läuft und miserabel läuft. Es sind trotzdem so viele mit dem Herz dabei. Und das ist eigentlich schon die Basis, auf die der Club auch in den nächsten Jahren aufbauen muss und die einfach die Basis von allem sein muss, um wieder nach oben zu kommen.
So, hatten wir noch eine Predigt zum Abschluss. Sehr schön. Vielen Dank dafür, Wolfgang. Das kriegen wir hier sonst selten so hin. Dann arbeiten wir jetzt. Freuen uns über Fabian Schleusener.
Yep. Den du als wie bezeichnet hast, als den nettesten Menschen im Verein. Nein, irgendwas hattest du doch mal über ihn geschrieben. Du warst
ja
beeindruckt von seiner netten
Art. Er war mal tatsächlich hier im Podcast zu Gast beim Kollegen Gloser und mir, am Anfang der Pandemie. Und wir waren danach beide verzaubert von seiner netten Art. Und ja. Er sagte damals, irgendwann kam das Gespräch noch drauf, dass er sich gerne da engagiert, wo er sozial helfen kann. Und hat er am Samstag nochmal wunderbar vorgemacht.
Ein paar Arbeitsplätze gerettet.
Exakt.
Ein paar hunderttausend Menschen einen glücklichen Moment beschert, denen es vielleicht gerade etwas schlechter ging, weil sie Liebeskummer haben oder Finanzprobleme oder wie auch immer. Und dann kommt ein solcher Aufmunterungssonnenschein der Schleusener, einer für die nächsten drei Tage einer der größten Spieler der Vereinsgeschichte.
Genau so ist es. Okay, dann wir hören uns nächste Woche tatsächlich noch einmal ein Thema. Immerhin haben wir noch, vielleicht gibt es auch noch zwei, muss man mal gucken. Und dann machen wir irgendwann auch mal Sommerpause mit Kadepp, der Club dann am Samstag tatsächlich mal war. Kadepp. Schön.
Ja. Schön. Super.
Danke. Vielen Dank, Hans Wolfgang. In die Redaktion. Ich greife euch aus dem Homeoffice unter die Arme, muss aber auch noch so parallel den Geburtstag meines Schwiegervaters feiern. Ja, also
wie jeden Sonntag.
Also wartet mit den Aufgaben besser nicht bis 20.36 Uhr, weil es gibt Bier. Und zwar kein Paderborner, sondern richtiges.
Grüße an Christian Martinia.
Ein Schleusener Dunkel.
Wahrscheinlich, ja. Oder ein Lindenbräu. Vielleicht wäre. Ja. Naja, gut. Bis bald. Vielen Dank. Party. Schöne Woche. Party,
danke. Tschüss. Ciao. Schöne Woche. Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.